Leute, ich bin begeistert vom Heiligen Geist, wie er führt und leitet. Ganz am Anfang, Katrin, vielen Dank für dein Zeugnis. Das war mein Scopus von der Predigt. Ich dachte, muss ich nichts mehr sagen. Und dann die ermutigenden Worte von der Tine. Dachte ich, ouch, jetzt hat er schon alles gesagt. Was bleibt mir noch übrig? Aber ich bin auch noch ein Ermutiger. Und ich habe auch noch was zu sagen. Und zwar bin ich begeistert von einem Mann in der Bibel, den ich euch heute ein bisschen näher bringen möchte. Auf ein paar Punkte einen Schwerpunkt legen. Und zwar David. Sein Leben fasziniert mich. Und zwar vieles von ihm, aber ein Teil ganz besonders. Und ich möchte die Predigt überschreiben mit dem Titel Die verborgenen Kämpfe. Und da kann sich jeder jetzt einreihen, weil wir alle unsere geheimen, verborgenen Kämpfe haben, die wir zu kämpfen haben und wo wir die Chance zum Sieg haben. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wie es schon geheißen hat, nicht aufzugeben, den Lauf zu laufen, aber auch nicht aufzugeben, den Kampf zu kämpfen. Als erstes möchte ich auf die Berufung von David eingehen. Der Prophet Samuel wurde von Gott beauftragt, in das Haus des Isai zu gehen und einen seiner Söhne zum neuen König zu salben. Denn den Saul hatte er ja inzwischen verworfen. Nach einigen Schwierigkeiten ging dann Samuel hin, gehorchte und die Söhne des Isai wurden ihm vorgeführt. Samuel sagt, nee, das ist es nicht. Er war zwar begeistert von dem Eliab, der war schön und groß, hat ausgesehen wie ein Gerechter, der vor Gott steht, aber Gott sagt zu ihm, nee, den habe ich verworfen, der ist es nicht. Dann ist Samuel ganz verdattert und sagt, hey, David, hast du nicht noch einen Sohn? Ja, klar, den Jüngsten, aber der ist draußen bei den Schafen, der hütet die Schafe. Und dann muss der David geholt werden. Ich meine, das ist schon mal die erste Seite von David, wo er einen Sieg erringen konnte. Der wurde abgelehnt. Der wurde draußen gelassen bei den Schafen. Was ganz Wichtiges sollte geschehen. Der Prophet kam ins Haus. Alle Söhne wurden vorgeführt. Aber David nicht. Den haben sie einfach übergangen. Der blieb draußen bei den Schafen. Und da sollte doch so was Wichtiges geschehen. Da sollte eine Salbung zum König stattfinden. Und da war schon der erste verborgene Sieg bei David zu verzeichnen. Das steht zwischen den Zeilen. Er hat nicht beleidigt reagiert. Er hat nicht verletzt reagiert. Er hat sich nicht abgelehnt gefühlt. Der kam halt und hat sich vorführen lassen. Der war nicht dumm, der hat genau gewusst, was da abgelaufen ist. Er wusste, irgendwas Besonderes geschieht. Aber mich haben sie erst mal vergessen. Und jetzt kommt diese große Aktion. Er wird zum König gesalbt. David hat sein Horn gefüllt mit Öl und schüttet es über seinem Kopf aus. Und die Salbung zum König war geschehen. Was wohl da in den Brüdern in der Zwischenzeit in den Köpfen vorgegangen ist? Oder bei dem David selber? Oder was hat der Vater wohl gedacht? Mensch, der Jüngste, den ich fast vergessen hätte, der ist es jetzt, der wird gesalbt. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt, der nicht so übergehen ist und missachtet werden sollte. Was macht David, nachdem er gerade die Salbung seines Lebens erfahren hat? Es gab keinen höheren Posten im Land, als wie König zu werden. Und dazu ist er gesalbt worden von dem Propheten Samuel selber. Und was macht David? Der geht wieder raus zu den Schafe und hütet weiter die Herde seines Vaters. Ich meine, was ist schon so eine Salbung, ne? Ich meine, was sagt denn unser Verstand und unser Gefühl an der Stelle? Ich bin gesalbt, ich bin beauftragt zu einer großen Sache. Und ich gehe in eine stinknormale Arbeit wieder zurück und mein Alltag läuft weiter. Die Salbung habe ich. Jetzt kommt der Zeitpunkt noch. Wieder ein geheimer Sieg im Verborgenen von David. Er war gesalbt, aber er hat weiter normal gelebt. Was ganz interessant ist, ist außerdem noch geschehen. Als David gesalbt war zum König, kam der Geist des Herrn über ihn. Und gleichzeitig heißt es in der Bibel, dass der Geist des Herrn den Saul verlassen hat. Und somit wurde sukzessive, Stück für Stück, die Regentschaft von Saul weggenommen. David konnte außerdem super gut Harfe spielen. Und Saul hatte eine große Not. Als der Geist des Herrn ihn verlassen hatte, kam ein böser Geist und drangsalierte ihn. Und das Harfenspiel von David hat ihn unwahrscheinlich beruhigt. Also wurde David zum König gerufen. Und wenn der in geistliche, psychische Not kam, hat er schön beruhigend Harfe gespielt. Außerdem wurde er noch sein Waffenträger. Das war wohl auch eine etwas besondere Arbeit. Den König beruhigen, immer an seiner Seite sein, seine Waffen tragen. Die mussten sauber sein und in der Sonne blitzen und glänzen. Aber trotz dieser Dienste beim König, heißt es, ging David immer wieder zurück in sein Vaters Haus und hütete die Schafe. Machte also die ganz normale Arbeit immer und immer wieder weiter. Seine drei ältesten Brüder in der Zwischenzeit gingen in den Krieg mit Saul. Und Isai hat eines Tages den David beauftragt, hey, geh mal da hin zum Schlachtfeld und guck, wie es meinen drei Söhnen geht. Schau mal nach, wie es ihnen geht und bring ihnen was zu essen mit und bring aber auch irgendeinen Beweis, ein Unterpfand von ihnen, dass es ihnen gut geht. In Klammer könnte man hier fast sagen, der Vater war ein bisschen ein ängstlicher Typ. Erblinien, da könnte man doch annehmen, dass der David auch ein bisschen ängstlich ist. David war gehorsam, der zog hin und kam jetzt zu dem Schlachtfeld. Wir sind bei 1. Samuel, Kapitel 16, da steht die Berufung. Jetzt sind wir in 1. Samuel 17, da kommt die Szene, wo Israel gegen die Philister zu kämpfen hat. Und die stehen sich gegenüber, die zwei Heere. Israel auf dem Berg, auf der einen Seite des Tales, und die Philister auf dem Berg auf der anderen Seite des Tales. Da ist auch ein gewisses Kriegsgeschrei zu hören, aber es findet überhaupt kein Kampf statt. Und da hinein kommt David. Der wundert sich, was geschieht denn da? Kriegsgeschrei, aber nichts findet statt. Fragt er sich, was los ist, fragt nach, spricht die Leute an. Und dann heißt es, als er noch gerade im Gespräch mit seinen Brüdern war, hört er, wie der Goliath wieder Hohn spricht dem Volk Israel. Und David ärgert sich maßlos. Wer ist der Mensch, dass der sich das erlaubt, dem König von Israel, dem Gott Israels, dem lebendigen Gott, Hohn zu sprechen, ihn zu verkackeimern? Das darf kein Mensch. Ich kann mir vorstellen, als David diese höhnenden, verspottenden Worte gehört hat, ist in ihm ein Kampfgeist hochkommen. Was fällt dem ein? Das darf niemand machen. Er findet, das ist eine riesengroße Schande für das Volk Israel, dass er so ein Ausländer, so ein Feind, solche lästerlichen Worte bringt. Und das macht er auch sehr klar und deutlich durch die Aussage, die jetzt von ihm kommt. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, der David, der noch nichts gekämpft hat öffentlich und eigentlich noch gar nicht bekannt war, der steht dann da. Mann, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister? Was fällt denn dem ein, dass der den lebendigen Gott des Heeres Israel verkackeimert? Und dann steht ein Vers weiter oder zwei, dass er sogar dem König Mut zugesprochen hat. Ich meine, der David, der war ja noch nichts zu dem Zeitpunkt. Kommt zum König und sagt, nun mach dir mal keine Sorgen, die Sache nehme ich in die Hand und es wird schon gut gehen. Keiner wusste bis dahin von seiner Salbung. Keiner wusste, wer er war und was er alles kann. Und Goliath, der sieht den auf sich zukommen, ohne Waffenrüstung, ohne Klimbim, einfach so. Und denkt, ich glaube, ich spinne. Also, was haben denn die Israelis hier jetzt vor? Und da heißt es in der Bibel, was will dieser junge Schönling? Also der Goliath war völlig entsetzt über David. Aber David wusste genau, was er will. Und er wusste genau, was er kann. Er erinnert sich an die verborgenen Kämpfe, als er zu Hause beim Vater die Schafe gehütet hat. Da heißt es in der Bibel, dass er den Löwen das Schaf wieder entrissen hat. Dass er den Bären verjagt hat, als er Schafe klauen wollte. Daran erinnert er sich. Mann, ich habe mit bloßen Händen gegen den Löwen gekämpft. Gegen den Bären gekämpft. Und ich habe gesiegt. Ich habe meine Schafe erhalten. Was will der unbeschnittene Philister hier? Was aber viel wichtiger ist, erinnert sich daran und er weiß, wer er ist und in wessen Auftrag er hier steht. Und das ruft er auch dem Goliath zu. Hey, du kommst mit dem Speer, mit der Lanze, mit dem Spieß zu mir. Aber ich komme im Namen des Allmächtigen. Das ist die Gewissheit. Das ist die Ruhe und Gelassenheit, die David den Mut gibt, so gegen den Goliath aufzutreten. Was fällt dir ein, meinen Gott so zu verhöhnen? In seinem Auftrag komme ich jetzt gegen dich. Und er weiß ganz genau, ich werde gewinnen. Und somit mein ganzes Volk. Und hier erleben wir einen gewaltigen Sieg Davids, der zwar in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, aber doch ganz tief innen war. Er wusste, wer er war. Er wusste, dass er kämpfen kann. Und er wusste, dass er im Auftrag des allmächtigen Gottes, des Schöpfer des Himmels und der Erde, des Gottes des Heeres Israel, jetzt hier auftritt. Und das war's, was ihm diese Gewissheit und die Siegessicherheit gegeben hat. Ab jetzt war jeder Kampf von David öffentlich. Und da bin ich so glücklich, dass das alles in der Bibel so ausführlich geschildert ist. Denn wir können lernen von diesem Leben des Kampfes, Leben des Sieges. Aber David war ein ganz normaler Mann, ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Der hatte einen normalen Start ins Leben. Der hatte eine normale Kindheit, einen normalen Beruf. Okay, er konnte Harfe spielen und einen König beruhigen, ein bisschen kämpfen und die Waffen tragen. Aber jetzt, ab jetzt musste er kämpfen, und zwar wirklich kämpfen. Und ich komme zum zweiten Schwerpunkt. Ein Leben des Kampfes, das ist praktisch schon von 1. Samuel 17 an. 16 die Berufung, 17 beginnt der Kampf und es geht bis Ende des ersten Buches Samuels, praktisch bis Kapitel 31. David führt ein Leben eines Feldherrn, eines Mannes im Kampf. Er hat viel gekämpft, er war immer irgendwo an irgendeiner Front im Krieg. Und das heißt, er hat immer gesiegt. Wohin er auch kam, er hat gekämpft und er hat gesiegt. Am Anfang hat er im Auftrag von Saul gekämpft, also für ihn. Aber dann hat der Saul bald gemerkt, dass die Gunst des Volkes und die Gunst Gottes auf diesem David liegt. Und dann war er stinkig und hat ihm nach dem Leben getrachtet. Also David hatte sich dann von Saul abgewandt, hat seine eigenen Männer um sich herum geschart. Da heißt es 400 hartgesottene Kerle. Ich meine, das waren auch Leute, die nicht so pro dem König waren, die Probleme hatten, brutale Kerle. Ich meine, das war seine Armee. So eine Armee zu führen ist sicher nicht leicht, aber er hatte keine andere gehabt. Schicksal. Wir müssen manchmal gegebene Situationen in unserem Leben nehmen und das Beste draus machen. David hat es geschafft. David hatte zwar auch die Chance, den Saul auszuschalten. Der war nicht nur einmal in seiner Hand. Und seine Männer wollten ihn auch wirklich töten. Aber David hat es nicht gemacht. Und da sehen wir wieder verborgene Siege bei David. Er hat es geschafft, gegen sein eigenes Ich zu siegen, gegen seine Gedanken, gegen seine Gefühle. Er hätte die Chance gehabt, den noch amtierenden König auszuschalten, zu eliminieren. Er hätte das Leben des Erzfeindes nehmen können und die Regentschaft an sich reißen können. Die Chance hatte er. Schließlich war er vom Propheten Samuel zum König gesalbt. Wie lange soll man denn noch warten, bis eine Berufung in Erfüllung geht? Aber David hat es nicht in die eigene Hand genommen. Und er hat es so brillant angestellt, dass sogar Saul immer Bescheid wusste, dass David ihn verschont hat. Weil David genau wusste, Gott hat ein Auge auf einen gesalbten König. Und da hat er nicht die Hand angelegt. David, ein ganz normaler Mann, ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch allerdings, der ständig im Kampf war, ein Feldherr war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass David gerne gekämpft hat. Das gibt so Typen. Ich gehöre auch dazu. Ich kämpfe unwahrscheinlich gern. Anbeten ist das Wunderschönste, aber gleich danach kommt eigentlich der Kampf. Und ich kann mir vorstellen, David hat unwahrscheinlich viel angebetet, wahrscheinlich mehr als wie wir alle zusammen, aber er hatte auch ein Herz und ein Leben des Kampfes. Aber wenn er schon so normal wie du und ich war, Fleisch und Blut wie du und ich, glaubst du, dass der Kerl immer nur gesiegt hat? Glaubst du nicht, dass der auch mal einen Durchhänger hatte? Hat er nur gesiegt? Hat er nicht auch mal Kopfweh gehabt? Oder Bauchweh? Oder Rückenschmerzen? Oder eine Sehnsucht nach einer Frau? Oder hat er nicht auch mal Angst gehabt? Oder hat er nicht auch mal Fehler gemacht? Ich meine, das sind Glaubenshelden, die uns in der Bibel da vorgeführt werden. Aber es sind normale Menschen und keine geistlichen Übergrößen. Wir können es ruhig mal wagen, uns auf eine Ebene zu stellen. Schon 4 Kapitel später heißt es in der Bibel, dass er Angst vor Saul hatte und deshalb aus dem Heimatland floh in das Land des Feindes hinein, ins Philisterland, nach Gat zum König Achis. Und da heißt es, dass er sich dort wahnsinnig stellte. Der tobte. Der hat einen Speichel in den Bart sabbern lassen. Ich meine, das war ein angehender König, schon vom Propheten gesalbt zum König, kommt ins Feindesland dooferweise und da tobt er und schreit. War der schon mal in der Psychiatrie und habt einen toben sehen? Ich hab's mal, der ist ganz schön anstrengend. Und der Sabber lief ihm runter und der König Achis denkt, ich habe genügend Verrückte hier, da brauche ich doch nicht den auch noch von den Israelis hier. Ich meine, das ist David auch. Und weitere 6 Kapitel später heißt es, dass David in seinem Herzen dachte, Mann, ich werde es nie schaffen vor dem Saul. Es wird mir einfach nichts Besseres übrig bleiben, als dass ich entrinne ins Philisterland. Zum zweiten Mal. Einmal hat ihn die Angst dorthin gejagt und jetzt sein Denken. Wenn wir Menschen schon mal anfangen zu denken, ne? Mein, was für ein doofes Denken von dem David. Er geht zum Feind über, zum König Achis, nach Gat, ins Philisterland. Aber sehr bald stellt sich heraus, was für ein fataler Fehler das war. Es wird unwahrscheinlich spannend, wenn wir uns mal die Begriffe vor Augen malen, was die bedeuten. David zog ins Philisterland nach Gat, zum König Achis, der ein Sohn des Maochs war. Gat ist Feindesland und Gat ist die Heimatstadt von Goliath. Und Achis bedeutet der zu Befürchtende. Und Maoch heißt der Bedrücker. Also mit anderen Worten, David ist so clever oder doof, dass er in das Land des Feindes flieht, in die Heimatstadt von Goliath, zu einem König, der zu fürchten ist und der ein Sohn der Bedrückung ist. Doing. Ich meine, blöder kann man es doch eigentlich nicht mehr anstellen. Das ist der Gesalbte des Herrn. Der angehende König. Solche fatalen Fehler macht er. Warum um alles in der Welt zieht er genau dorthin? Die Antwort kriegen wir sicher erst mal im Himmel. Ich habe sie noch nicht hier. Aber die Dramatik spitzt sich immer mehr zu. David will mit Achis in den Krieg ziehen. Aber die Kämpfer von Achis wollen das nicht. Die lehnen den eigentlich ab. und sagen, irgendwann stellt er sich gegen uns und dann haben wir einen Feind im eigenen Land. Dann sagt der König Kate, zieh wieder nach Haus in deine Stadt Ziklag, die er ihm gegeben hatte im Philisterland. Geh wieder nach Hause, wir wollen dich bei uns nicht. Also war er vom König abgelehnt und ging zurück in seine Stadt, die ihm gegeben wurde. Das waren 3 Tagesreisen. Und als er von Weitem zu der Stadt kam, sah er, dass es dort gebrannt hat. Da waren noch Rauchwolken. Als sie immer näher kamen, sahen sie, dass nichts mehr stand. Kein Stein war mehr auf dem anderen. Die Stadt war in Schutt und Asche gelegt. Und es war nichts und niemand mehr da. Frauen und Kinder, Hab und Gut waren weg. Und was da stand früher, stand nicht mehr, es war vernichtet. In die Situation kommt David mit seinen Männern zurück. Die Männer sind verzweifelt. Es heißt in der Bibel, dass sie geweint haben und auch David hat geweint. Geweint ob dem Verlust der Frauen und Kinder und des Hab und Guts. Und jetzt hat David wirklich ein Problem. An dieser Stelle wirklich. Denn die hartgesottenen Brüder, die mit ihm im Krieg waren, die sind so verzweifelt, dass ihre Verzweiflung in Wut umsteigt. Und zum regelrechten blanken Hass wird. Und es heißt, dass sie ihn steinigen wollten. Wir können uns das fast nicht vorstellen, die Situation. David kommt zurück, abgelehnt nach einigen Niederlagen, nach einigen blöden Entscheidungen. Kommt zurück und alles ist kaputt, alles ist weg, Frauen und Kinder. Die Männer voller Verzweiflung, so wie er, aber dann auch noch voller Hass und Wut. Und sie wollen ihn töten. Stellt euch vor, die fangen an, sich zu bücken und Steine hochzuheben. Und sagen, der Mann muss ausgeschaltet werden, den töten wir jetzt. Könnt ihr euch das vorstellen? 400, 500, 600 Männer, die einen blanken Hass gegen euch haben. Und alles ist verloren, nichts mehr ist da. Das war die Situation von David. Und genau an der Stelle kommt es jetzt, was mich fasziniert. Er kämpft den Kampf seines Lebens. Ganz tief innen im Verborgenen läuft ein Kampf ab, der ist faszinierend. Denn da heißt es im 1. Samuel 30, Vers 7, und David stärkte sich in dem Herrn. Er stand da, eventuell flogen schon Steine, vielleicht hat ihn einer oder zwei sogar schon getroffen. Aber er steht da, ihm bleibt nichts anderes übrig. Ich werde getötet, aber ich stärke mich in dem Herrn. Und Vers 8 heißt es, und David befragte den Herrn. Endlich hat er die Kurve gekriegt. Er fragt nicht mehr sein Herz, was es denkt und fühlt, sondern er befragt den Herrn. Und er baut nicht mehr auf eigene Kampfkraft und Siegerfahrung, sondern er baut auf den Herrn. Und er steht da in der dunkelsten Stunde seines Lebens und kämpft den Kampf seines Lebens in sich. Und er stärkte sich in dem Herrn. Er rief seiner Seele zu. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er fing an zu loben, er fing an zu preisen in der dunklen Stunde seines Lebens. So wie Katrin gesagt hat, sie hat geheult, sie war am Ende, aber dann anfangen zu beten und zu loben. Leute, es ist ein Lobpreisopfer. Früher haben wir die Lieder geträllert, Lobpreisopfer bringen wir, aber das war kein Opfer, das war ein Liedl. Die Opfer finden genau dann statt, wenn wir am Ende sind, wenn wir Kreuzschmerzen haben, Kopfschmerzen haben, Bauchschmerzen haben, sonstige Krankheiten haben, verzweifelt sind und einsam sind und keine Gebetserhörungen erlebt haben. Und dann da zu stehen und zu sagen, Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat dich vom Tod errettet, in das Leben hinein. Er hat dir ewiges Leben geschenkt, die Fülle geschenkt, alles, der ganze Himmel steht dir offen. Nichts ist mehr von dir ferngehalten. Du hast alles, wenn du ihn hast. Und genau diesen Sieg erringt David. In dem Moment, als er den Kampf seines Lebens kämpft. Und er gewinnt. Ist das nicht traumhaft? dass wir das in der Bibel so nachlesen können. Solche Zeugnisse haben zur Ermutigung für uns. Ein David, ein Gesalbter, ein Auserwählter des Herrn, der so dackelhaft war, dass er sich wahnsinnig stellt vor einem anderen König und einen Sapper in den Bart laufen lässt und Angst hat und wieder flüchtet zu einem König, der zu fürchten ist und ein Sohn der Bedrückung ist in der Heimatstadt vom Gad. So bescheuerte Sachen macht er. Aber im entscheidenden Augenblick weiß er, wer er ist und wo seine Hilfe ist. Und er befiehlt seiner Seele, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das war der Kampf im Verborgenen, aber der blieb nicht verborgen. David stand da und hat diesen Kampf gefochten und fing an zu siegen. Das gab seinem inwendigen Menschen Kraft, der wurde wieder aufgerichtet. Die gebeugte, verzweifelte, weinende Haltung wurde verändert und er stand wieder auf. Und er hat wieder eine Ausstrahlung gehabt. Da kam wieder Ruhe. Da kam etwas auf die 400, 500, 600 Männer, die ihn gerade noch töten wollen, über sie, dass sie voller Entsetzen und Faszination und was auch immer, den David anstarrten und die Hände sinken ließen. Die Steine flogen wieder auf den Boden. David wurde nicht getötet. Er hat den Kampf seines Lebens gekämpft und er hat gesiegt. Und es ist dieser Kampf im Verborgenen gegen das Ich, gegen die Gefühle, gegen das Versagen, gegen Gedanken, gegen die Sünde. David hat's geschafft. Und so schaffst du's. Wir sind alle im gleichen Boot. Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Keiner ist besser von uns. Keiner auch schlimmer wie der David. Ich habe noch keinen von euch sappern sehen in Bart rein und hier rumtoben. Vielleicht macht er das daheim, aber jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen. Und wenn es ein David geschafft hat, schaffst es auch du. Ich schaff's absolut nicht immer, aber doch immer öfter. Und das freut mich. Und zu genau dem möchte ich euch ermutigen, dass ihr es immer öfter schafft. David hat es uns vorgelebt. Wir brauchen es eigentlich nur ihm nachmachen, ihm nacheifern. Er war ein ganz normaler Mann, ein ganz normaler Mensch mit Gefühlen, Gedanken und Wünschen und Hoffnungen und Sehnsüchten, so wie du und ich. Und er hat's geschafft. Er hat's mit der Hilfe des Herrn geschafft. Denn in ihm hat er sich gestärkt. Und so wirst du es genauso mit der Hilfe des Herrn schaffen. Aber sei ermutigt, stärke dich in dem Herrn. Befrage ihn und fang an zu loben, auch wenn es da, entschuldige, zum Kotzen ist. Da ist ein Geheimnis. Es funktioniert. Manchmal haben wir gar keine Lust dazu, zugegeben. Aber dennoch, es funktioniert. Ich möchte mit Paulus enden und das, was Tine vorhin schon gesagt hat. Laufe den Lauf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und du wirst die Krone erhalten. Amen.